Freitag, 20.01.17, 14.15 Uhr.
Grüß Gott miteinander, meine Damen und Herren. Wir sind ja noch bei Pascal. Wir haben beim letzten Mal über die Wette gesprochen, die ja sehr mit seinem Namen verknüpft ist und wo es ja, wir haben ja auch die Diskussion so ein bisschen behandelt. Das war eben das eine, aber natürlich nicht das Eigentliche. Ich möchte heute etwas sagen über seine Einladung zur, wie er sagt, Mediokrité, also zur Mittelmäßigkeit. Aber ich baue das so in Schritten auf, das kommt dann erst in der zweiten Stunde. Ich beginne erstmal damit, mit dem akademischen Dienst an der Wahrheit überhaupt. Und da ist das Erste eine Erinnerung an die Inhumanität reiner Wissenschaft. Das muss man ja deutlich sagen in einem Zeitalter oder einer, ja, kann man schon so sagen, wo die Wissenschaft eigentlich das Bestimmende ist. An sich, Wissenschaft hat ja nur ganz eine methodisch-kritische Untersuchung eines Arbeitsgebiets. Hier ist jetzt zu reden von der Wissenschaft im neuzeitlichen Sinn, also der Science oder Science. Und die ist dadurch gekennzeichnet, jedenfalls habe ich das immer so gemeint, dass hier der Mensch eigentlich nicht vorkommt. Und man kann das am deutlichsten sehen an der Physik, die ja die Musterwissenschaft der Neuzeit erstmal gewesen ist, die eigentliche Primärwissenschaft, bei der sich herausstellte, in ihrer mesokosmischen Ausgerichtetheit, dass man bei der Physik durch das Subjekt kürzen kann. Und jedenfalls haben die das versucht. Also es ist egal, wer dieses Pult wiegt, es ist egal, wer es misst, es kommt bei allen das Gleiche raus, sodass deswegen so der Physiker denken konnte, er hat es unmittelbar mit der Realität zu tun. Es gibt ja diesen Unterschied, Realität, die wirklich die Dinge, wie sie an und für sich sind, und dann Wirklichkeit, das, was sie in unserer Wahrnehmung sehen. Da machen also die Kollegen dann einen Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit. Und natürlich haben das deutlichste Beispiel für die Physik war die Sache mit den Farben und den Wellen. Also man sagt, es gibt eben Wellen verschiedenster Länge und es gibt Wellen, die wir dann als Farben wahrnehmen. Es gibt Wellen, die wir als Temperatur wahrnehmen, Wellen, die wir als Töne oder Klänge wahrnehmen. Das ist aber dann unsere subjektive Übersetzung, sodass also dort gesagt wurde, nein, eigentlich sind das natürlich nur Wellen. Und das andere ist reine Subjektivität, während ein Künstler natürlich umgekehrt sagen würde. Der würde sagen, ich kann die Farben eben halt auch unter dem Rücksicht der Wellen betrachten, aber die sind nicht eigentlich Wellen, sondern eigentlich sind sie Farben. Und das ist dann nochmal was anderes. Allerdings ist die Farbe tatsächlich etwas, die zusammen zwischen Subjekt und Objekt hergestellt wird. Also wir wissen nicht, ob die rosenrot sind, wenn wir nicht hingucken. Aber man kann sagen, wenn wir hingucken, sind die Rosen rot. Und das ist eine Aussage nicht bloß über uns, sondern auch über die Rosen. Dass die so sind, dass wenn wir hingucken, wir rot sind. Und das ist nichts Neues, das haben die Leute im Mittelalter auch so gedacht, weil die gesagt haben, Erkennen ist eigentlich eine Begegnung von Subjekt und Objekt. Und da geschieht immer ein gemeinsames von beiden. Also die Rosen sind so, dass wenn wir, und wir sind so, wie wir sind, dass wenn wir mit Rosen, roten Rosen zu tun kriegen, eben das Rot da ist. Wobei es interessant ist, dass die Farben der Dinge nach dem benannt sind, was die gerade nicht behalten. Das sehen Sie daran, das Schwarze ist ganz dunkel, weil das schluckt alle Wellen einfach, alle Farben runter. Das blendend Weiße oder Silberne, das spuckt eben alle Farben wieder aus. Die Rosen sehen rot aus, weil sie gerade das rote Licht wegschicken. Und das Licht, was sie verschlucken, das sieht man nicht. Es ist auch an sich interessant, dass an uns immer nur sichtbar ist, was wir weggeben. Drum meine Formel, wir haben, was wir haben, um es geben zu können. Und wir haben nicht, was wir nicht haben, damit wir es geschenkt kriegen können. Was sein soll, ist Austausch. Das ist das, was eigentlich gegeben sein soll. Und dann ist also gerade dasjenige, wovon man sich trennt, was man weggibt, ist das, wonach man benannt wird. Eben rot zum Beispiel oder blau. Das ist gerade die Farbe, die abgestrahlt wird. Danach werden die Dinge benannt. So, und jetzt also diese Inhumanität der Wissenschaft, dass jetzt hier gesagt wird, an sich brauche ich hier gar nicht das Subjekt, das haben Sie ganz deutlich, wenn Sie heute mit Kollegen reden, was mir oft genug begegnet, auf Podien oder auch sonst, dass die zum Beispiel totale Objektivität verlangen. Und wo ich dann immer einfach darauf hinweisen muss, dass das sprachlich schon nicht geht, denn Objekt heißt Entgegengeworfenes. Es muss also jemand da sein, dem es zugeworfen wird. Es gibt gar keine Objektivität ohne Subjekte. Totale Objektivität kann es überhaupt nicht geben. Was soll das sein? Da muss ich dann sagen, totale Realität oder so etwas. Aber von Objektivität kann ich nur reden, wo Leute da sind, für die das ein Objekt ist. Ob nun Gegenstand oder Gegenwurf, darüber kann man ja noch mal reden. Aber es ist jedenfalls ein Gegenüber, was dort besteht und auftaucht. Das ist also schon grundsätzlich, nicht immer sieht man es so deutlich, aber es gibt dann eben so Texte, wo man dann zum Beispiel lesen kann, der Fortschrittsglaube sei zum Forschungsglauben geworden und begründe eine neue Wissenschaftsreligion, die heute die Erde beherrsche. Das war bei Friedrich Wagner zu lesen, die Wissenschaft und die gefährdete Welt vor 50 Jahren damals, aber das hat sich ja inzwischen nicht groß geändert. Sagt, obgleich sie die Wesens- und Sinnfrage der antiken Wissenschaft aus ihrer Forschung verbannte, beanspruchte sie noch das Freiheits- und Wahrheitsethos, das dieser Sinnfrage entsprach, indem sie die Wahrheitssuche, die den antiken Forscher als frei erwies, als Selbstzweck der Wissenschaft interpretiert. Darüber wäre tatsächlich nachzudenken. Womit legitimiere ich, also die spricht ja von der Freiheit der Kunst, die man denkt, und so wird eben auch gesprochen von der Freiheit der Wissenschaft. Woher kommt eigentlich die Forderung der Forderung auf Freiheit bei den Wissenschaften, also bei den Sciences, kann man sich ja mal fragen. Tatsächlich darf ja auch der Arzt nicht alles Mögliche machen. Und man darf auch nicht alle möglichen Experimente machen. Ich kann ja nicht mal eben ein Atombömpchen über eine Großstadt runterwerfen, um zu sehen, was dann passiert. Also hat die Freiheit auch ihre massiven Grenzen, dass man das sehen muss. Aber wieso ist da überhaupt erstmal von Grenzen zu reden? Was heißt denn Wissenschaft, wenn die Leute also da irgendwie Stoffe sammeln und Strukturen raussuchen oder so? Ist das ein Grund dafür, Freiheit zu haben? Die selber denken ja auch nicht dran, wenn sie jemanden fragen, was da die Naturwissenschaft ist, dann sagen die, das sind eben Objekte für Subjekte. Erst wenn jemand mal wieder Daten gefälscht hat, fällt denen ein, nein, nein, ich bin ja nicht allein ein Subjekt und habe mit Objekten zu tun, sondern wir sind eine Gemeinschaft und diese Gemeinschaft macht sich kaputt, wenn Leute Daten fälschen. Dann ist das mal wieder ein Thema und ein Skandal und sieht, wir sind gemeinsam auch nochmal als Menschen miteinander da. Sonst erscheint die Definition immer so verkürzt auf ein Subjekt mit Objekten oder meinen wir noch drei Subjekte. Und Objekte, aber wie wichtig da nochmal die Zusammenarbeit ist, das taucht eigentlich nicht auf. Und kann ich denn, das kann man ja im Einzelnen zeigen, kann ich also aus physikalischen Gründen bestimmte physikalische Experimente verbieten? Kann ich aus rein medizinischen Gründen, ich mache einen Unterschied zwischen ärztlich und medizinisch, zumal seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, als die Mediziner das Philosophikum abgeschafft haben und stattdessen ein Physikum machten und sich seither als Naturwissenschaftler verstanden. Kann man sich schon fragen, wo kommt dann überhaupt dann diese Hermeneutik her, der Rücksicht auf, weswegen ich eben, wie gesagt, auf diesem Unterschied zwischen Mediziner und Arzt bestehe, bis hin zu der ganzen Schulregelung, dafür haufenweise Mediziner haben, wenn die gute Noten hatten. Man sagt, bringt was, ob wir damit bessere Ärzte hatten in der Fall und in der Besetzung in den Kliniken und Krankenhäusern und so, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber ich will mich jetzt nicht verbreiten über unsere ganze, mit dieser, was inzwischen aus den Krankenhäusern geworden ist oder so, sondern ich sage nur einfach dieses Beispiel. Früher waren das mal Hospize, wo die Leute also aufgenommen wurden als Gäste, das sagt der Name, und dann umsonst behandelt wurden von frommen Leuten, die das aus Liebe zu Gott taten. Und jetzt ist es das große Geld einnehmen. Auch bei uns in Offenbach ist das große Stadtklinikum seit 2 Jahren eben auch zu einem dieser Verbände gegeben. Und ich habe vor einem halben Jahr kürzlich mit dem Krankenhausseelsorger länger geredet, weil der von mir auch was wollte oder so. Und was der mir haarsträubendes erzählt hat über die neuen Chefärzte und deren Ansprüche bis in ein Verhältnis zu der Notaufnahme, sondern das, wo die Leute da so extra versorgt werden, wo man nur so mit einem extra Kittel reinkommt. So ist es, die Intensivstation, also wo sie einfach herausstellte, dass dieser neue Chef da überhaupt so hat er mir das erzählt, überhaupt keine Lust hatte, da überhaupt sich darum zu kümmern oder so. Eben, das sind dauernd kann man da auf Mediziner stoßen, die keine Ärzte sind. Dass man wirklich nochmal gucken muss, wie das ist. Es gibt immer noch genug Ärzte. Und ich habe ja auch bis dieses Jahr, voriges Jahr, also noch war ich im Beirat mit der Zeitschrift Medizinische Ethik. Und das haben wir ja wirklich sehr viel, das andere mit hineingenommen. Das hieß, ganz am Anfang hieß diese Zeitschrift Arzt und Christ. Und dann haben wir sie umbenannt, weil in einer Zeitschrift Arzt und Christ kein Chefarzt schreibt. Nicht? Das geht natürlich nicht. Haben das genannt Zeitschrift für medizinische Ethik. Daraufhin hat also der Prälat Hanzler ist voller Wut, ist der weggegangen, gesagt, sei Verrat. Und gesagt, der Prälat, tut mir leid, von Verrat sehe ich da überhaupt nichts, wir machen dasselbe weiter. Wir haben dann noch eine Untertitel reingenommen, Zeitschrift für Kultur, für Medizin, Kultur und Religion. Nochmal ein Untertitel, also es hätte ihm eigentlich reichen können. Und so machen wir es auch und die führt sich eben wirklich gut seit der Zeit, eben auch schon über 50 Jahre gibt es die, wo man eben wirklich sieht, wie viele Leute es auch noch gibt, die sich da wirklich kümmern. Aber auch gerade die klagen ja, wenn man mit ihnen redet, was sie zum Teil mit den Kollegen zu tun haben. Dass das einfach so eine andere Struktur in vielem da geworden ist. Und das Beispiel, wo man das am deutlichsten dran zeigen kann, ist ja tatsächlich das Milgram-Experiment. Ich weiß nicht, ob das Ihnen allen bekannt ist. Das ist also ein Psychologe gewesen und der hat die Verführbarkeit von Menschen im Experiment untersuchen wollen. Warum das eigentlich nach dem Nationalsozialismus nochmal zu machen war, frage ich mich. Als wäre das nicht schon Beleg genug gewesen, wo dann ja gerade die führenden Nazis, die verstanden sich als Kantianer, das sollte man wissen. Verstanden sich als Kantianer und sagten, mein Gewissen ist der Führer. Also das ist so der konkrete Ort, aber wir sind Kantianer, wir werden von dort vom kategorischen Imperativ bestimmt. Und dieser kategorische Imperativ, den lesen wir aber nicht selber da aus den kantischen Blättern daraus, sondern das ist für uns Adolf Hitler dann, der das tut. Aber die verstanden sich von dort her ganz als ethisch und bis hin zu dieser berühmt-berüchtigten Rede, die dann Himmler ja in Auschwitz gehalten hat, wo er davon gesprochen hat, dass da dieses Personal zwischen hunderten Toten rechts und hunderten Toten links ihre Arbeit gemacht hätten und hätten dabei ihre Arbeit getan und das behalten und das sei ja ein Ruhmesblatt für Jahrhunderte. Das ist eine berühmte Rede, dass also es so weit gehen kann mit einer Verirrung des Gewissens. Das konnte man sich kaum vorstellen vorher. Also, dass das tatsächlich in so etwas gegeben ist. Also das war klar, die Verführbarkeit der Menschen. Warum? Der meinte, er musste dann nochmal ein neues Experiment machen. Das ist die Frage. Die luden also diese Versuchsperson ein. Die wurde dann an eine Maschine gesetzt, wo sie Stromstöße verpassen sollte, in einen Nebenraum, in dem jemand anders eben Aufgaben erfüllen hatte. Und wenn der die verfehlte, mussten die Stromstöße geben, bis hin zu einer tödlichen Dosis. Und einige haben das auch getan, andere haben sich doch gesträubt, andere haben auch gesagt, nee, mache ich trotzdem nicht. Aber es haben eben zu viele mitgestimmt bei der Geschichte. Das ist für mich noch nicht das Schlimmste an der Geschichte. Das Schlimmste an der Geschichte ist für mich, dass es, glaube ich, 5 Jahre später nochmal in Nordafrika nochmal eine Wiederholung dieser Experimente an Kindern gemacht wurde. Es waren junge Psychologinnen, Psychologen, Pädagogen, die da ihre Grad wollten, eben eine Bestätigung, wo ich dann damals schon den Studenten auch gesagt habe, ich hätte mir also gewünscht, dass es so, wie es die Ärztekammern gibt, wo das kontrolliert wird, dass es sowas gäbe, auch für Psychologen, also so eine Psychologenkammer, die also nicht jetzt dann große, also Doktors dafür oder Magister verteilen für diese Arbeit, sondern so Leute rausschmeißen und sagen, ihr kriegt überhaupt keinen einzigen Titel, was ihr da mit den Kindern veranstaltet. Und wozu soll das eigentlich nochmal geschehen, nachdem das alles schon gemacht worden ist mit den Erwachsenen erforschen? Aber wurde gemacht und die Titel wurden verteilt. Und das hat man eben auch notiert und hat gesagt, diese Art, da wird wirklich deutlich, das war Kollege Schwarzwälder, der dazu geschrieben hat, dass er sagt, was ist das eigentlich mit der Wissenschaft? Wo sollen da die Kriterien herkommen? In der Wissenschaft, als Wissenschaft sind sie eben nicht zu haben, in der eingegrenzten Optik und Perspektive, in der dort gearbeitet wird, wo das nicht hingehört. Klaus Schwarzwälder sagt dann also, sagt er, was ist das, dieser perfide Missbrauch des Vertrauens in die Wissenschaft, aus dem allein Wissenschaft gesellschaftlichen Bestand hat, dass das hinführt mit diesem berühmten Experiment, dass brave Bürger brave Bestien sein können. Als hätte man das nicht auch ohne das gewusst. Also von dort her ist das auch nochmal eine Frage. Und da weist dann der Kollege Schwarzwälder darauf hin und sagt, Wahrheit ist nicht neutral. Sollen Menschen in und mit der Wahrheit leben können, so muss sie menschlich sein. Oder das Leben würde unwahrhaftig und ein Zusammenleben unmöglich. Eben darum ist nicht alles, was stimmt, auch wahr. Deswegen habe ich immer auch einen Unterschied gemacht zwischen Richtigkeit und Wahrheit. Richtigkeit ist 2 mal 2 ist 4, während Wahrheit, da reicht das zutreffend nicht. Sondern bei Wahrheit muss etwas nicht bloß stimmend wiedergegeben werden, sondern auch angemessen wiedergegeben werden. Also ich nenne zum Beispiel einen Satz wie von Kollegen, die das als Beispiel brachten, der Mensch ist eine instabile Fett-Eiweiß-Verbindung. Das ist ein Satz, der ist zutreffend, aber den nenne ich nicht wahr. Ich kann nicht sagen, dass er falsch ist, denn es stimmt vom Menschen unter bestimmten Rücksicht, kann ich ihn so bezeichnen, nicht? Aber ich nenne das nicht Wahrheit, weil es eben den Menschen nicht angemessen wiedergibt. Was jetzt die Angemessenheit mit ihm ist, darüber kann man sich streiten. Das geht bis in die klassischen Definitionen hinein. Deswegen liebe ich schon die Definition Animal Rationale nicht so sehr. Weil wir da in erster Weise mit den Animalia verglichen werden und uns in der einordnen und von denen unterscheiden. Wobei, Klammer auf, schon Animal bitte nicht, wie dauernd geschieht, mit Tier zu übersetzen ist. Animal ist ein Gattungsname. Wir haben eben kein Wort dafür. Animal kommt von Anima die Seele, das heißt also eigentlich das Seelenwesen. Und wir haben kein Wort dafür. Wir haben ein Kunstwort dann im 16. Jahrhundert gebildet, nämlich Lebewesen. Aber weil das ein Kunstwort ist, wird das oft nicht verwendet. Darum liest man da immer wieder dann Tier. Der Mensch sei ein betendes Tier oder ein Tier, das sprechen kann oder so ähnlich. Nein, das darf nicht Tier heißen, sondern das muss Lebewesen heißen. Denn es gibt zwei Lebewesen, nämlich die Lebewesen mit Freiheit und Ratio und Vernunft. Das sind die Menschen. Lassen wir die Engel weg, das ist nochmal ein Problem für sich. Und auf der anderen Seite haben wir also die Animalia ohne Vernunft und Willen. Und die nennen wir Tiere. Wer also sagt, der Mensch ist ein betendes Tier oder was man da alles so lesen kann oder so ähnlich, oder ein Tier, das das Wort hat, da hat man schon verwechselt den Gattungswort mit dem Spezieswort. Und das ist schon geschlampt. Das sollte man nicht machen. Also das würde ich Sie schon bitten, wo das auftaucht, dann da eben zu sagen, denn Sprachkritik ist ja eine der Urforderungen und Aufgaben der Philosophie gewesen. Ich verweise da immer auf Konfuzius, der eben ja da gerufen wurde an einen Königshof im Norden Chinas und seine Schüler fragten ihn, was denn der Meister da tun würde und dann sagte er, werde dort in erster Linie die Sprache in Ordnung bringen. Denn wenn die Sprache nicht stimmt, handeln die Leute auch nicht richtig und deswegen ist das Erste, was geschehen muss. Also längst vom Linguistik-Turn oder so Geschichten. War das so, dass man sagt, also eine der Hauptaufgaben der Philosophie ist die Sprache. Die Sprachkritik und die Achtung auf genaue Sprache, weil wir mit unseren Normalsprachen haben wir das Problem, dass das eben nicht so genau ist, wie es ist. Mein Musterbeispiel in der letzten Zeit, Sie wissen es ja, ist schon die deutsche Ununterscheidbarkeit zwischen Verzeihen und Entschuldigen, die an sich völlig klar ist. Mein Beispiel war ja immer, hat das Kind die Grippe, schreibt die Mutter eine Entschuldigung, schwänzt das Kind die Schule, fehlt es unentschuldigt. Aber nein, die Texte vom Papst zum Beispiel in seiner Enzyklika dort, in dieser umfangreichen, wo er gesagt hat, zu jeder Ehe und zu jeder Freundschaft, zu jedem Miteinander gehören drei Grundworte, die man immer also parat haben müsste. Das eine ist Danke, das zweite ist Bitte und das dritte ist Verzeih. Und in den deutschen Übersetzungen lesen Sie überall Entschuldige. Was das gerade Gegenteil ist, denn sich entschuldigen als sagen, ich war's nicht. Wer sagt Verzeih, sagt, ich war's und ich bin schuldig. Also es ist gerade Gegenteil, aber in der Umgangssprache vermischt man das. Das schon war, auch mir rutscht dann also eher eine Entschuldigung aus, obwohl wir dann wieder so ein bisschen lachen, das benutze ich deswegen auch manchmal. Als philosophischer Haushalt wissen wir, dass das was anderes ist, nicht? Dass ich meiner Frau dann sagen muss, Verzeih und nicht Entschuldigung, nicht? In so einem Punkt. Also, dass man da wirklich sieht, was da eigentlich hingehört. Das ist ja nur so ein Beispiel. Und so kann man gucken mit der Wahrheit und der Richtigkeit und allem Möglichen. Und so eben hier jetzt mit Lebewesen und Tier oder so, dass also ständig hier rumgeschlammt wird in der Sprache. Und dann wird es das natürlich auch in der Argumentation. Und worauf ich da jetzt gerade nochmal hinaus wollte, ist, dass wir in allen Sprachen nochmal Wörter haben, die als solche für beides da sind. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, zum Beispiel das Lateinische hat nur das Wort malum, übel auf Deutsch. Und dann müssen die ein extra Adjektiv da dranhängen, malumorale, das ist dann das Böse und die Schuld, und malum physicum, das ist Unglück, Schmerz, Krankheit, Unfälle oder irgend sowas in der Art. Sage ich also einfach nur malum, weiß ich jetzt gar nicht, was ich sage. Und zwischen dem malum morale und dem malum physicum ist ein erheblicher Unterschied. Um nur ein Beispiel zu nennen, in der Gotteslehre zum Beispiel, kann ich sagen, ich kann nicht sagen, Gott tut Böses oder er schafft das Böse. Denn wer Böses tut, ist böse oder macht sich böse. Beziehungsweise beides. Also erstmal macht er sich böse. Das haben wir auch öfter bedacht miteinander, dass die erste Objekt unseres Handelns wir selber sind. Wenn ich versuche, jemanden zu betrügen, ob mir das glückt oder nicht, das hängt an meiner Intelligenz, an dessen Intelligenz und nochmal am Glück oder Unglück der Umstände. Was auf jeden Fall mir geglückt ist bei dem Versuch, ist, mich auf den Weg zu bringen, ein Betrüger zu werden. Und da habe ich 5, 6, 7 Mal betrogen, da bin ich ein Betrüger. Habe ich 5, 6, 7 Mal gelogen, bin ich ein Lügner. Weil das erste Objekt des Handelns jeder von uns selbst ist. Also jetzt steht da malum, ja, was heißt das? Im Vaterunser, ne? Also im Lateinischen nicht, erlöse uns von dem Übel. Ja, die Frage ist jetzt, von was? Im Griechischen ist es klar, da steht poneros. Und das heißt eigentlich böse wird. Beim letzten Mal, wie wir darüber geredet haben, war noch jemand da, ein älterer Theologe, der sagte, ja, auch das Poneros hat nicht immer so geheißen, sei ich völlig wahr, weil diese Unterscheidung von böse und schlecht oder böse und übel wird überall erst später gemacht. Die gibt es zum Beispiel bei Ödipus noch nicht. Der Ödipus gilt als schuldig, die Pest bricht aus und er sticht sich hinter die Augen aus und alles. Dabei hat er gar nichts also getan, also mit Bewusstsein. Er hat sich verteidigt gegen einen üblen Kerl, der ihn da mit der Kutsche da anging und er hat dann die Königin geheiratet, weil er Theben gerettet hat von der blöden Sphinx da. Er hat nichts gewusst davon. Das nennt man später nicht mehr Schuld, auch in Griechenland nicht. Irgendwann tritt das auseinander, bei einem wirklichen Mord kommt man vor ein anderes Gericht als mit einem bloßen Zuschlag. Wie auch bei den Germanen, zuerst hieß die Tat, töte den Mann. Nachher, wenn es ein unabsichtlicher Schlag mit Todesfolge war, kann man Wehrgeld zahlen. Wenn es wirklich ein Mord war, muss man selber bluten. Also irgendwann kommt dieser Unterschied und auch unser deutsches Wort hat mal geheißen, das kommt von Bausch. Das hat mal geschwollen geheißen. Wie noch hier in Süddeutschland noch heißt, böses Bein heißt geschwollenes Bein eigentlich. Also böse kommt vom Wort Bausch, aufgeschwollen. Und irgendwann kriegt es diese Bedeutung, die sittliche Bedeutung. Und da haben wir im Deutschen so ein Wort. Im Lateinischen fehlt es. Sodass man dann nochmal aufgucken muss, genau wie mit der Liebe, Amor. Amor, das ist sowohl Amor concupiscentiae wie Amor benevolentiae. Amor sagt immer, volo ut sis, ich will, dass es dich gibt. Das ist kein Problem. Aber jetzt die Rückfrage, warum ist es gut? Da ist dann ein Unterschied. Ob der andere, der das gesagt hat, sagt, ja, weil mir das gefällt, weil ich was davon habe, oder ob der sagt, weil ich das in sich gut finde und drum bin ich dir gut. Und dann ist es ein anderes Wort. Man muss dann nicht gleich so weit gehen wie dieser Bischof, der Skandinavische, der dann eben die Caritas und diese Amor Concupiscentiae als Gegensätze, als Widersprüche aufführt und das als verbotene Selbstsucht ansetzt. Das ist nicht wahr. Nicht umsonst, wir wollen ja auch alle begehrt werden. Kommt ja nochmal dazu. Nicht? Das ist nicht so, dass das in sich jetzt einfach verboten ist, aber es wird eben, wenn ich Amor sage, nicht klar, was gemeint ist. Und insofern ist, deswegen sage ich von Anfang an, die Sprache, die Philosophie auch als Sprachkritik dran, denn die muss eben hier Klärungen machen, damit man überhaupt weiter vernünftig denken und argumentieren kann. Muss wissen, was jetzt hier gemeint ist mit Amor oder mit Malum. Und kann das nicht einfach so stehen lassen.
Es ist dann diese grauenhafte Katastrophe auch von Babel,
ja.
Ständig die Haltung der Wissenschaft mit ihrer Begriffssprache über die Dinge, die der Macht des Menschen
untersteht. Ja, ja.
Wenn diese Begriffssprache und diese Haltung dann angewendet wird in dem ganz anderen Bereich der Theologie, also
zum Beispiel der Theologie eben, ja, oder auch sonst überhaupt zwischen den Menschen oder so, oder in der Medizin, also und wo auch immer, nicht? So ist es, deswegen, das habe ich auch versucht, wenn wir auf sowas zu sprechen kamen, immer zu sagen, die Bibel schildert das sehr anthropomorph, dass Gott da extra runterkommt, um da die Sprache zu verwirren. Und sage ich, das muss der gar nicht machen. Das tut sich von selbst, wenn ich meine Sprache nur im Dienst der objektiven Arbeit mache und nur sage, also Besen her oder der nächste Ziegel oder so ähnlich, dann habe ich keine Sprache, um mich selber auszudrücken. Und das kann man ja auch so erleben. Also zwischendurch kamen schon Studenten und sagten, ja, sie haben ihre Arbeit nicht gemacht. Sagten, ja, ich war nicht richtig motiviert oder so. Sag ich, lassen Sie das doch. Was heißt hier, sagen Sie doch, ich hatte keine Lust. Wer soll Sie da jetzt motivieren? Oder wie sieht das aus? Nicht? Also, dass man sich selber in dieser Form so objektiv entwirft dann. Weil das inzwischen die Sprache ist, ich bin es ja gar nicht, sondern ich werde eben motiviert oder nicht motiviert. Also ob der Prof da in seinen Vorlesungen genügend inspiriert oder sonst wie, darauf kommt es an. Nicht, ob ich da Lust habe oder Arbeit machen will oder so. Das heißt, ich entwerfe mich selber schon bloß als Objekt der anderen Leute. Und das finde ich noch schlimmer, also es ist schon schlimm genug, wenn andere einen objektivieren, nicht? Bis hin eben zu den Leuten in den Konzentrationslagern, das ist gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite finde ich ja dann fast noch schlimmer, wie die Menschen sich hier einfach danach drängeln, in dieser Form objektiviert zu werden. Und nicht als sie selbst auftreten wollen, sondern nur als Ergebnis anderer, also der Gesellschaft, der Eltern oder was da immer da ist. Ja, kein Wunder, wenn ich eben keinen Unterschied mache zwischen Verzeihen und Entschuldigen. Wenn ich also mich immer entschuldigen will, dann geht es gar nicht anders als unter Beschuldigung anderer. Denn irgendwer muss es ja gewesen sein. Und wenn ich es nicht war, waren es andere. Nicht? Deswegen komme ich immer dann auf unseren Vater Adam. Da ist es dann eben das Evchen, die jetzt nur noch heißt, die Frau, die du mir gegeben hast. Also Gott und Eva sind es, nicht er. Er ist es nicht gewesen. Und das ist ja doch schon eigentümlich. Und diese Prägung, diese Objektivität, das meine ich, macht so eine wesentliche Bedrohlichkeit der Wissenschaft und ihrer Sprache aus, weil eben der Mensch selber sich von dort her als ein solches Wesen versteht. Und die ersten Ablösungen, Ansätze dafür, meine ich, kann man gerade eben zum Beispiel bei Pascal schon finden, weil die damals ja angefangen haben mit den Wasserspielen oder so in den Parks oder dergleichen. Und deswegen wurde es da ja üblich, davon zu reden, dass der Mensch eigentlich eine Maschine ist. Und zwar einmal eine körperliche Maschine, das ist die eine Dimension mit den Gesetzen, die dort herrschen, aber auch im Psychismus. Eine Maschine, davon spricht auch vom Apparat und Maschine, sprechen auch Descartes und Pascal. Das war damals die Weise, denn sage, mit wem du umgehst und dann kann ich auch sagen, wer du bist, so wie heute das Gehirn als irgendwie Computer verstanden wird in der Regel, weil die Leute damit arbeiten und so. So war dort zum ersten Mal zu lesen, gab ja auch extra ein Buch, L'Homme Machine, nicht? In Frankreich, dass man sagt, also wir sind eigentlich auch Maschinen, nur noch mit Geist nochmal dazu. Aber an sich sind wir physisch eine Maschine und psychisch eine Maschine. Der Psychismus auch. Und dann haben wir nochmal unseren Geist, der das nochmal in Grenzen damit umgehen kann. Auch nicht grenzenlos, sondern eben in Grenzen nur, weil sie ihre eigenen Gesetze hat und sich einfach durchsetzt und deswegen die Freiheit auch nochmal einschränkt. Sodass also dann die normale Vorstellung dessen, was also dann Wissenschaft heißt, in dieser Form besteht. Bei Rosenzweig, Rosenczokujesi, konnte man dann lesen, Menschen werden nicht mehr erschaffen, Lebewesen werden wie Kaninchen produziert und wie Ochsen sterilisiert, wie Ratten vermehren sie sich und wie Ungeziefer werden sie vertilgt. Der Mensch ist zu einem Teil der Welt geworden, zu Menschen im Plural. Darum ist der Mensch im Konzentrationslager als Lebensmittel und Material behandelt worden. Er war ein Stück Welt, seinen Peinigern ausgeliefert, damit diese ihrer Macht über die Welt an ihm inne werden konnten. Also wenn der Mensch mit zur Natur gehört, dann ist natürlich das humane Programm der Herrschaft über die Natur eben Herrschaft über die Menschen. Das ist dann die simpelste Konsequenz, die dabei herausspringt. Und diese Sicht, meine ich, sollte man wirklich sagen, ist eigentlich mit dem Dritten Reich nicht verschwunden. Es gab, es ist auch schon länger her, aber immerhin danach, nämlich 1962, gab es in London das SIBA-Symposium über den Menschen und seine Zukunft. Und da hat Alan Parks in einem Beitrag über das Geschlechtsverhältnis in den Bevölkerungsgruppen gesagt, dass das Verhältnis 1:1 ein biologischer Anachronismus ist. Eine Verschwendung menschlicher biologischer Masse. Hat er einfach gesagt, wir brauchen nicht so viele Männer, wie wir haben. So wie man ja auch immer nur einen Hahn auf dem Hühnerhof hat. Ne? Woraus sind die Hühner? Also, dass man da sagt, wie sieht das aus? Und dann hat er gesagt, das ist also ein Anachronismus, dass wir da so viele Männer haben und so. Man könnte sagen, dass es allein hier in England, ich zitiere, etwa 1 Million Tonnen überflüssiger Männer gibt. 62 geschrieben. Und nicht als Witz gemeint. Es ist in der Form dann auch in der deutschen Ausgabe so rausgekommen. Da hat das Buch geheißen, das umstrittene Experiment der Mensch. Das ist 1966 ist das bei Desch erschienen, also die deutsche Ausgabe von dem Buch. Auch jetzt schon wieder eine ganze Weile her, das ist richtig. Aber immerhin, ich war da schon, also war schon Assistent in der Zeit. Also so lange ist für mich nicht her. Und wie gesagt, diese Sicht ist noch nicht verschwunden, dass man von dort her entwirft. Also der Grundgedanke ist eben der, wenn wir Natur werden und Gott aus dem Lebenshorizont ausblenden, dann gibt es keine Macht, die Kompetenz und Legitimität hätte, uns unter Naturschutz zu stellen und voreinander zu bewahren, wie einer der Kollegen geschrieben hat. Und tatsächlich haben wir ja auch bei uns viel lautstärker, also das wissen Sie ja alle, wie ich ja auch, beim Tierschutz als beim wirklichen Menschenschutz. Und dann denke ich jetzt noch gar nicht an die Ungeborenen, sondern es ist schon bei den Geborenen schlimm genug, was sich da tut nochmal. Das ist ja keine Übertreibung jetzt, sondern es ist eben wirklich so. Genug also dieser Zitate. Also ich meine, von dort her sollte klar sein, dass Wissenschaft selber nicht Korrekturinstanz der eigenen Unmenschlichkeit sein kann. Man könnte es auch einfacher und schlichter ausdrücken, man muss auch von den Naturwissenschaftlern Gewissen verlangen. Obwohl das kein naturwissenschaftlicher Begriff ist. Da, wenn die das hören, verwenden die das höchstens in dem Sinn der Gewissenhaftigkeit. Das heißt, dass man auch die richtig addiert, wenn man was zusammenzählt oder ein Thermometer richtig abliest oder so. Aber das ist nicht gemeint. Denn beim Gewissen haben wir ja, Sie erinnern sich, haben wir ja diese beiden Gewissen. Wir haben also das Ur- und Prinzipiengewissen. Grundsätzlich, dass ich für das Gute bin gegen das Böse und dann hier dieses, das war heute, nennt man das dann Situationsgewissen oder Wertegewissen oder so, das ja da ist, das wird von der Gesellschaft bestimmt und festgelegt. Das sind diese beiden Formen und wenn die von Gewissen oder Gewissenhaftigkeit meinen, die eigentlich nur etwas hier auf dieser Linie, dass man hier korrekt, sagen wir genauer exakt, wie eben die Maschinen, da die Sache liefert und auch dann möglichst sich bemüht, hier den Menschen überhaupt durch Maschinen zu ersetzen. Denn die machen dann nicht die Ablesefehler bei so Geschichten oder so, das läuft dann sogar besser auf der Ebene der Richtigkeit. Während mir es gerade um dieses Gewissen geht hier, wo dann Kant eben sagt, ich darf einen Menschen niemals bloß zum Mittel machen. Schön, dass er extra dazu sagt, nicht? Bloß, er sagt nicht einfach Mittel. Wir machen uns gegenseitig für unser Mittel. Das geht auch, die Frage ist, sind wir bloß Mittel füreinander? Das geht eben nicht. Und deswegen sagt, schiebt er das extra ein. Aber wo soll ich das in der Wissenschaft unterbringen? Nicht? Da kann ich hier die Gewissenhaftigkeit der Ablese Sachen, okay. Aber wie sieht das damit aus? Woher wird das gemacht? Ich bin ja jetzt nicht der Meinung von Dostojewski. Also Dostojewski, das taucht, ich glaube, 5 oder 6 Mal auf in den Brüdern Karamasow, dass er sagt, dass alles erlaubt ist, wenn es Gott nicht gibt. Bei Adorno und Horkheimer können Sie sowas auch lesen, dass er sagt, es ist eine theologische Frage, die bei so etwas auftaucht. Ich bin nicht dieser Ansicht. Ich bin nicht bereit, Agnostiker und Atheisten aus ihrer Gewissensverpflichtung zu entlassen. Das Gewissen gibt es auch, ohne dass ich da jetzt von Gott erstmal reden muss. Ich behaupte umgekehrt, wenn ich das Gewissen verstehen will, ist das für mich ein Weg, von Gott zu reden. Also früher hat man gesagt, Gottesbeweis. Ja, das ist eine Gottesbegründung. Weil wo soll ein Du sollst herkommen, das kann nicht von Fakten kommen, auch nicht von Zuständen, sondern das kann nur von einer Autorität kommen, die es sagt. Wir wünschen uns zwar von Aristoteles jedenfalls angefangen, auf jeden Fall wünschen wir uns als Oberstes ein Gesetz und nicht eine Freiheit. Und er schreibt doch ausdrücklich dazu, warum? Weil er sagt, bei Freiheit ist die Gleichbehandlung aller nicht gegeben, sondern da gibt es Bevorzugungen oder andere. Und deswegen regen sich auch die Leute nicht auf, dass sie Gesetzen unterstehen, zum Beispiel mit der Schwerkraft. Das kratzt unsere Würde nicht an. Aber unter einer Freiheitsautorität zu stehen, das wollen die Leute nicht. Und deswegen, wenn sie schon von Gott reden, wollen sie nur ein oberstes Gesetz zulassen, und damit das funktioniert. Die Frage ist nur, eben, ob das überhaupt geht. Gibt es ein Gesetz, das nicht von jemand erlassen ist? Wenn ich mit Gesetz eben meine, dass es vorgeschrieben ist, hier haben Sie wieder eine Sprachschlamperei, man redet nämlich von Naturgesetzen und niemand denkt an das Vorgeschriebensein dabei. Wer da zum Beispiel ganz intensiv ans Vorgeschriebensein denkt, was Sie aber auch normalerweise in den theologischen Büchern nicht lesen, ist, ganz anderen Namen jetzt, Anselm von Canterbury. In seinen Büchern De Veritate und in seinem Proslogion, in all dem, wenn man das vernünftig und richtig liest, dann ist es so, er geht aus vom Debere. Nun ist Debere wieder ein Schmerz. Denn Debet heißt im Lateinischen sowohl es, ich muss, wie ich soll. Und dass das ein Gegensatz ist, müssen geht nicht anders, ich muss sterben, geht nicht anders. Aber dann, Debet heißt auch, ich soll anständig sein. Und da haben die nur ein Wort dafür, diese armen Lateiner. Deswegen habe ich immer gesagt, mit Latein kann man nicht philosophieren. Dafür braucht man wirklich Griechisch oder Deutsch, wie der Heidegger gesagt hat. Eben, also wenn ich für so etwas wie für sollen und müssen dasselbe Wort habe, da ist man wirklich arm dran, da können einem doch die Lateiner nur leid tun. Also wo komme ich da hin zu einer vernünftigen Philosophie? Aber das macht er und sagte, der eigentliche Ansatz ist das Debet. Die Dinge tun, was sie sollen, Debet, der Stein fällt, die Pflanze blüht, alles das zählt er auf als Debet. Sagt er, und dann gibt es bei den Geistwesen, die nicht bloß einfach tun, was sie da sollen oder müssen, wie auch immer, sondern die zugleich auch das Sollen wollen. Nur dann ist man gerecht. Also wenn man nicht nur tut, was man soll, sondern wenn man zugleich auch will, dass man das soll und nicht bloß tut. Das ist doch ein interessanter Gedanke. Dass man sagt, ich bin eigentlich nur dann gerecht, wenn ich nicht bloß mich dran halte, gerecht zu sein, sondern wenn ich vor allen Dingen das Sollen anerkenne, Gerechtigkeit soll sein. Das ist das, was er durchführt in den späteren Büchern da über die Wahrheit. Er spricht davon der Richtigkeit dann und der Gerechtigkeit. Und so von dort her müssen Sie auch sein berühmtes Argument lesen, dass Gott der ist, über den sich Größeres hinaus nicht gedacht werden. Da ist mit Größe nicht irgendeine Masse gemeint, sondern mit Größe ist hier gemeint die Maß der Gerechtigkeit. Das heißt, dass er das Sollen bejaht und will, dass er selber dieses Sollen ist, mit ihm identisch ist sogar für sich selbst. Also wenn Sie das nicht von dort her aufnehmen, fachausdrücklich können Sie es so ausdrücken, sagen Sie müssen sehen, dass er den Seinsbegriff axiologisch verwendet. Und damit ist da schon die Antwort gegeben auf das, was wir seit Hume ja immer zu hören kriegen, dass eigentlich die Ethiken, zum Beispiel der Päpste zu verschiedenen Dingen, eigentlich nur immer ein naturalistischer Fehlschluss ist. Weil dort immer aus dem Sein auf das Sollen geschlossen werde. Auf die Idee kommt der Anselm überhaupt nicht. Weil der sagt, was als erstes da ist, ist das Debet, das Sollen. Und dann tun die Steine tun, was sie sollen. Sie fallen da runter und so und die Alpen wachsen auf und die Tiere machen, was sie sollen. Das Feuer macht, was es soll, nämlich es macht warm. Und so alles führte das so durch. Und dann die Geistwesen kommen nicht damit aus, dass sie tun, was sie sollen, sondern die müssen auch wollen, dass sie sollen und dass man es überhaupt soll. Die müssen das sollen wollen. Das wirft natürlich nochmal Licht auf die Leute, die vor allen Dingen nicht gehorchen wollen. Und davon hatte ich ja geredet, von dieser Dissertation, von einem jungen evangelischen Theologen, aber mit einem Preis von der Gesellschaft für evangelische Theologie verdient, der gegen den Gehorsam loslegt und sagt, Gehorsam darf es nicht geben. Das ist vor allen Dingen der Hauptpunkt bei den Katholiken, sagt er, aber bei uns Evangelien gibt es keinen Gehorsam, sondern hier, wir begegnen Gott auf gleich und gleich. Und das ist eine Freundschaft und deswegen habe ich da niemand zu gehorchen. Denn ein asymmetrisches Gottesverhältnis ist dem modernen Menschen nicht zumutbar. Sondern die Freiheit liegt dort vor, dass wir von Freiheit zu Freiheit uns begegnen, freundschaftlich und schließen einen Bund miteinander. Aber natürlich auf gleicher Augenhöhe und nicht anders. Das andere ist schon eine halbe Sklaverei und das sieht man daran, dass dann die Katholiken nicht bloß Gott gehorchen, sondern dem Papst und den Bischöfen, was da alles nochmal so hineinkommt oder so. Also da ist es dann einfach schon weg. Ich dachte, das sei ein bisschen weniger also geworden in der letzten Zeit, aber diese Arbeit, die hatte ich nämlich zu besprechen, so dick, wird das nochmal ausdrücklich so geschrieben und er sagt, das ist eine Rekonstruktion evangelischer Christlichkeit. Werden eben nicht alle evangelischen, also meine Freunde jedenfalls, wenn ich das erzählt habe, waren auch sehr verwundert, dass sie sagen, das könnte sowas sein. Und der zählt am Anfang, der erste Drittel seines Buches gibt er Beispiele für Gehorsam. Und was nennt er da? Erstens Abraham mit dem Mordbefehl, denn so fasst das ja die Neuzeit auf. An zweiter Stelle die Nazis und an dritter Stelle Milgram-Experiment. Das ist das, was Sie in den ersten Drittel des Buches über Gehorsam hören. Und dann entwickelt er das weiter in der Form. Wenn ich sage, nein, umgekehrt, also der alte Anselm von Canterbury sitzt schon da und sagt, das muss ist es, oder vielmehr das soll, Debet, und dass ich ja sage, das soll, soll es geben. Gehorsam soll es geben. Das ist sogar das, was ich in erster Linie, ich muss also nicht bloß das Gesollte tun wollen, sondern ich muss auch wollen, dass es gesollt ist, sagt er. Nur dann habe ich mich wirklich richtig verhalten. Das wird dann später bei Kant der Unterschied sein zwischen legal und moralisch. Kant sagt, jemand handelt moralisch richtig, wenn er das Richtige tut, weil es das Richtige ist. Wenn er das Richtige tut, nicht weil es das Richtige ist, sondern weil er sonst Ärger kriegt oder weil er in dieser Weise jetzt Belohnungen kriegt, dann nennt Kant das legal. Also er sagt, er tut das Richtige, aber er tut es nicht, weil es richtig ist, sondern er tut es außer der Rücksicht, dass er entweder Vorteile da hat, wenn er es tut, oder Nachteile hat, wenn er es nicht tut. Also er behandelt es nur unter dem Gesichtspunkt des Glücks. Und dann werde ich überhaupt nicht moralisch. Sondern hier geht es darum, dass ich es tue, weil es richtig ist. Und das heißt bei dem frühen, das ist ja unglaublich, von dem Anselm heißt das also dort, dass ich also nicht bloß die Sache bejahen muss, das Gesollte, sondern eigens das Gesolltsein und Gesolltwerden des Sollens selber. Darauf muss es eigentlich hinauslaufen. Das Sollen soll es selber geben, dass das drin steckt. Ich betone das so, weil ich immer wieder darauf stoße, dass die Leute sich zu sehr so angewöhnt haben, man muss für alles einen Zweck haben oder nach dem Zweck geht es oder darum geht es und wenn der stimmt, kann ich das andere einordnen. Während hier wird am Anfang der Scholastik und des Mittelalters wird hier in aller Schärfe erstmal gesagt, nein, hier geht es nicht mal um andere Ziele, so wie wir alle natürlich nach dem Glück unterwegs sind. Das wird überhaupt nicht geleugnet. Da hat der Aristoteles völlig recht, dass wir alle zum Glück unterwegs sind. Er sagt, aber zugleich haben wir eben außer dieser Sehnsucht und der Sehnsucht nach dem Glück, haben wir zugleich auch nochmal, kriegen wir den Anspruch mit, und wenn wir richtig liegen, dann teilen wir den, dass wir außer der Verlangen nach dem Glück nochmal uns verpflichtet sehen und das auch aus innerem Geist und ganzem Herzen mitmachen, zu sagen, das gesollt sein soll sein und das sollen soll sein. Dass das hier auch nochmal hineingehört. Damals hat ja Herz noch, wie bei Pascal noch, hat Herz ja Mitte des Menschen geheißen, während heute ist es ja eigentlich nur noch Emotionalität. Wenn ich überhaupt, wie ich immer sage, bloß aus Schokolade, nicht so bei den Messen dann oder so, wo dann drauf steht, ich liebe dich oder so. Also hier war Herz eben noch das, was der König Salomon an seinem Krönungstag, wo Gott ihm eine Bitte freistellt, sagt der Salomon, ich bitte mir ein hörendes Herz. Im Hebräischen gibt es nämlich kein Wort für Gewissen. Wir haben kein Wort dafür. Im Griechischen heißt es dann Synaedesis und ist genauso gebaut wie also unser Gewissen oder Conscientia. Das hat Cicero dann so besetzt, das griechische Wort ins Lateinische, und hat das da eingeführt. Da gibt es das, aber nur so. Sie hatten, da war doch, ja.
Das mit dem Herz,
ja.
Das ist eine zweite Forderung an die Wissenschaftler. Sie sollen Worte, die ihnen nicht gehören, auch nicht missbrauchen. Wenn Sie irgendwo den Fleischkuchen rausschneiden,
ja,
dann steht es Ihnen nicht zu behaupten, dass es sei das Herz.
Das sei noch das Herz. Das ist schön, wie Sie sagen, ja. Das gibt natürlich nochmal Sonderprobleme auf, weil tatsächlich viele Menschen eben auch diesen Muskel eben nicht einfach bloß für einen Muskel halten, sondern tatsächlich diese Probleme haben und dann Probleme haben mit dem fremden Herzen, also wo dann auch wirklich bis hin zu Therapien, die dann nötig werden oder so, weil wir eben das nicht einfach so bloß medizinisch angucken. Die Zeit ist rum, sehe ich, wir machen also eine Viertelstunde Pause, wenn ich Sie bitte, jemand von Ihnen wieder das Fenster aufzumachen, dass wir Sauerstoff wieder reinkriegen, und dann geht es in einer Viertelstunde weiter und dann kommen wir endlich zum Pascal. Das war ja immer so der Hintergrund.